Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz um 16 Uhr von Montag bis Donnerstag. Da gibt es für euch selbstverständlich immer die Plattform. Heute für euch am Mikrofon Frank Rieddorf. Und unser Gast, der kommt aus Neu-Ulm von der HNU. Ich begrüße sehr herzlich den Studiendekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, den Herrn Professor Dr. Oliver Kunze. Herr Kunze, seien Sie willkommen.
Ja, ich freue mich herzlich, dass ich da sein darf.
Grüß Gott. Sehr gerne. Stellen Sie sich doch erstmal ganz kurz vor mit Ihrem akademischen Hintergrund, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf von Neu-Ulm erhalten haben.
Ja, also ich habe am KIT in Karlsruhe studiert, bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe viel Logistik gemacht, habe dann neben dem Job promoviert und bin ganz fröhlich seit ein paar Jahren, ich glaube zwischen über 10, an der HNU und kümmere mich da vor allem um das Thema Logistik. Und in dem Thema Logistik ist dieses Thema 3D-Druck aufgekommen, weil das für die Logistik ganz spannend ist. Ich erzähle vielleicht nachher ein bisschen was dazu.
Genau, das ist nämlich das Erste, was mir aufgefallen ist. Sie sind bei den Wirtschaftswissenschaften und es geht um 3D-Druck. Da ist für den Laien jetzt erstmal nicht erkennlich, warum der 3D-Druck denn bei den Wirtschaftswissenschaften sitzt. Können wir damit einsteigen? Warum Sie überhaupt sich für den 3D-Druck interessieren aus Ihrer Profession heraus?
Ja, sehr gerne. Also 3D-Druck ist eine, ich würde mal sagen, eine disruptive Technologie. Die wird die Welt massiv verändern und ist schon dabei, sie massiv zu verändern und hat deshalb auch eine ganz große Durchschlagskraft in die Wirtschaft. Ich versuche das mal kurz zu erklären, warum ich das so sehe. Ich komme ja aus dem Bereich der Logistik und im Bereich der Logistik kennen wir Lagerhaltung, wir kennen Transport. Und bei der Lagerhaltung braucht man große Läger, wo man das Zeug reinlegt, hohe Kapitalbindung. Und beim Transport haben wir viele LKWs, die hin und her fahren. 3D-Druck hat tatsächlich das Potenzial, dass wir einen Teil der Lagerhaltung ersetzen können durch digitale Lagerhaltung. Stellen Sie sich das so vor, anstatt dass ich die fertigen Teile in eine große Halle lege und warte, bis ich sie mal brauche, in 5 oder 10 Jahren irgendwelche Ersatzteile, könnte ich diese Teile als Baupläne sozusagen auf den Rechner legen. Und wenn ich sie brauche, dann drucke ich sie mir einfach aus. Das heißt, wir könnten extrem viel Platz und Kapitalbindung vermeiden, also Platzverbrauch und Kapitalbindung vermeiden und könnten die Dinge so produzieren, wie wir sie brauchen.
Also nur on-demand sozusagen wird es nur noch gemacht.
On-demand, genau. Ja, okay. Das ist eigentlich eines der wesentlichen Sachen, die in der Logistik ganz spannend ist. Das geht natürlich nicht für alle Teile. Ich sage da immer, es gibt so die low-hanging fruit des 3D-Drucks. Das sind die Teile, die sich relativ einfach 3D-drucken lassen und wo man sich da an der Stelle einfach wirklich viel sparen kann. Aber auch spannend ist es, 3D-Druck hat das Potenzial, physische Transporte durch Datentransporte zu ersetzen. Beispiel, einer der teuersten Transporte, die man sich vorstellen kann, ist wahrscheinlich ein Transport hoch zur ISS mit einer Rakete. Sehr teuer, wenn da oben also irgendwas fehlt, da was hochzubringen, ist super teuer. Wenn man aber da oben 3D-Drucker hat, hat die ISS übrigens auch, dann schicke ich einfach die Daten hoch, druck das Teil da oben aus und hab's. Das passiert auch auf Ölplattformen und das ist im Prinzip auch etwas, was in unserer Wirtschaft passieren kann. Das heißt, dass wir nicht alles hinkarren, wo wir es brauchen, sondern wir schicken die Daten dahin, wo sie gebraucht werden und dann werden sie vor Ort ausgedruckt. Die französische Post hat da zum Beispiel schon ein paar Prototypen, dass sie in ihren Postämtern 3D-Drucker stehen hat, wo man einfach sagen kann, wenn ich da was bestellen will, dann schicke ich mir die Druckfiles an meine Postfiliale um die Ecke und druck mir das Zeug da raus.
Das klingt natürlich schon mal sehr revolutionär und so ein bisschen nach Raumschiff Enterprise. Wir müssen es wahrscheinlich ein bisschen einschränken, denn wie Sie schon gesagt haben, das Problem wird sein, dass man natürlich nicht alles 3D-mäßig drucken kann, weil sonst würde ja der Transport komplett entfallen. So wird es vermutlich nicht sein, ne?
Ja, also 3D-Druck ist pro Stück immer ein bisschen teurer, als wenn ich Massenfertigung mache, zum Beispiel im Spritzguss. Und der dauert vielleicht auch ein bisschen länger. Also das sind so die Sachen, also für Massenprodukte, wo ich zigtausende davon brauche, ist 3D-Druck nicht geeignet. Aber wenn ich ein Ersatzteil brauche, ist das sehr gut geeignet. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist Kosten das alles entscheidende Kriterium oder gibt es vielleicht auch andere Sachen, die wichtig sind? Vielleicht ein ganz wichtiges Beispiel. Sie haben alle in der Vergangenheit mitgekriegt, dass Supply Chains unerwartet unterbrochen werden durch Erdbeben in Fernost, durch Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island, durch die Havarie von einem Containerschiff im Suezkanal, sodass da also tagelang keine Schiffe durchkommen können, oder auch in der Corona-Krise. Das heißt, da war plötzlich das, wo wir davon ausgegangen sind, wir kriegen die Sachen, nicht verfügbar. Und da spielt dann der Preis für das einzelne Stück gar nicht mehr so sehr eine Rolle, sondern Hauptsache, ich hab's. Mhm. Also in Corona war es zum Beispiel so, dass in Italien Beatmungsgeräte da waren, aber so ein kleines Plastikteil hat gefehlt, weil es nicht verfügbar war oder nicht gepasst hat oder kaputt war, keine Ahnung. Und dann hat man das ganze Beatmungsgerät nicht nutzen können. Da sind dann die Ärzte hingegangen, haben die Sachen mit 3D-Druckern schnell gedruckt und konnten die Dinger in Betrieb nehmen, weil wenn sie gewartet hätten, bis irgendein Ersatzzelllieferant da das geliefert hätte, wäre es schwierig gewesen. Wir haben zu der Zeit in Corona auch, als es ja keine Face Shields gab, die erinnern sich, das medizinische Personal war teilweise den Husten der Patienten einfach schutzlos face-to-face ausgesetzt, haben wir also mit 3D-Druck gerade mal ein paar hundert Face Shields gedruckt, wo wir dann zumindest eine mechanische Sperre hatten zwischen den Gesichtern, dass also die Tröpfchen dem Behandelnden nicht ins Gesicht geflogen sind. Mhm. Also solche Sachen, wenn Supply Chains unterbrochen sind, in Katastrophenfällen oder weil es irgendwelche Sabotageakte gibt oder weil irgendjemand nicht richtig geplant hat oder weil es ein Naturereignis gibt, das sie unterbricht, ist 3D-Druck eine wunderbare Technologie, die dringendsten Lücken zu stopfen.
Meine Frage, für welche Materialien ist es jetzt geeignet? Also Sie haben jetzt Plastik schon ein bisschen erwähnt. Es gibt ja auch schon die Häuser, die in diesem Verfahren gemacht werden. Wo ist es denn besonders geeignet und wo würden Sie sagen, da wird es relativ schwierig?
Also solange es aus einem Material ist, ist es super einfach. Und zwar ist es egal. Wir können Plastik drucken, also elastische und plastische Elastomere. Wir können Beton drucken, wir können Metalle drucken. Da erzähle ich vielleicht nachher was zu den verschiedenen Technologien. Ich kann das kurz erklären, wie man das machen kann. Man kann auch Keramiken drucken. Also es gibt wenig Sachen, die man nicht drucken kann. Das Schwierige wird dann, wenn sehr starke, viele verschiedene Materialien in ein Produkt reinfließen, dann wird es tendenziell ein bisschen aufwendiger.
Dann ist vielleicht die Bezeichnung Druck etwas irreführend, weil da denkt natürlich der meiste User noch an das klassische, ich drucke mit Tinte auf Papier. Da ist natürlich nicht dann so eine riesige Betonwand oder einen Stahlträger mache, der Bezeichnung Druck nicht unbedingt der naheliegendste, oder? Aber es hat sich etabliert, diese Bezeichnung.
Ja, also man nennt es eigentlich in der Fachwelt eher Additive Manufacturing, also additive Fertigung. Klassisch wird gefertigt, ja, ich habe irgendeinen Block, einen Holzblock, einen Metallblock und schneide alles weg, was ich nicht brauche und was übrig bleibt, ist mein gefertigtes Teil. Also mit Sägen, Fräsen, Bohrern nehme ich alles weg, was ich nicht brauche und das, was übrig bleibt, ist das gefertigte Teil. Das nennt sich subtraktive Fertigung. Also ich nehme was weg und was übrig bleibt, ist das Teil. Additive Fertigung baut Schicht für Schicht das Teil genauso auf, wie ich es haben will. Ich würde das ja vielleicht kurz mal ein bisschen in die Technik einsteigen und mal erklären, damit die Zuhörer auch verstehen, wie das funktioniert. Also 3D-Druck ist nicht eine Technologie, sondern es sind mindestens 7 grundverschiedene Technologieklassen. Also 7 ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man 3D-Drucken kann oder Additive Manufacturing betreiben kann. Die einfachste, das kennen vielleicht die meisten von Ihnen, das sind die sogenannten MEX-Drucker, die Material Extrusion Verfahren. Da passiert Folgendes, von einer Endlosspule wird in der Regel ein Plastikfilament abgespult, in einem Druckkopf aufgeschmolzen und dann wird mit dieser aufgeschmolzenen Plastikpaste, an, je nachdem wie groß der Druckkopf ist, einen Zentimeter Durchmesser haben oder auch nur einen Zehntel Millimeter Durchmesser haben, je nachdem wie genau man die Auflösung haben möchte oder die Präzision im Teil haben möchte, fährt dann dieser Druckkopf über eine Ebene. Und man kann sich das vorstellen, als wie wenn man mit einer Zahnpastatube Zahnpasta ausdrückt auf die Tischplatte. Und dann malt man eine Kontur nach und nachdem die Tischplatte mit einer Schicht Zahnpasta sozusagen eine gemalte Kontur hat, fährt die Tischplatte ein Stückchen weiter runter. Die Zahnpasta ist in der Zwischenzeit hart geworden und man macht die nächste Schicht da drauf. Und so ähnlich, wie man das mit Zahnpasta drucken könnte, passiert das mit diesem aufgeschmolzenen Plastikfilament. Das passiert natürlich computergesteuert, das also in 3 Dimensionen der Druckkopf gesteuert wird und die Bauplattform. Und so entsteht Schicht für Schicht das gedruckte Teil. Das ist sehr einfach, wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir wollen ein Haus, ein Spielzeughaus drucken. Da fangen wir an mit den Wänden. Das klappt alles ganz gut. Wir fangen unten auf. Die erste Schicht der Wände, die nächste Schicht der Wände und so bauen sich die Wände immer weiter nach oben auf. Knifflig wird es jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Türsturz oder eine Decke drucken will. Weil da ist ja darunter nichts. Ich müsste sozusagen mit dem geschmolzenen Material über Luft drucken und das ist natürlich schwierig. Und da macht man Folgendes, dass man mit einem anderen Material erstmal eine Art Stützstruktur baut. Die baut man, druckt man schon gleich mit hoch. Und wenn dann jetzt oben der Türsturz kommen soll, dann ist darunter eine Stützstruktur. Dann drucke ich mit dem aufgeschmolzenen Filament über diese Stützstruktur. Und wenn ich fertig bin mit dem Druck, nehme ich die Stützstruktur wieder weg. Diese Stützstruktur heißt auf Englisch Support. Und dann kann ich also sozusagen auch waagrecht über Luft drucken, weil das ist vorher unterstützt und die Stütze nehme ich dann raus. Dieses Verfahren klappt sehr, sehr gut mit vielen Elastomeren und Plastomeren und ist eigentlich das weit verbreiteste 3D-Druckverfahren, was auch die Laien oft im Einsatz haben. Da gibt es die billigsten Drucker schon für 100 Euro. Also wer sich so einen Desktop-3D-Drucker zu Hause installieren will, kann dieses Verfahren sehr, sehr gut nutzen. Ein anderes Verfahren es funktioniert eher wie Auftragsschweißen. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie also Metall drucken wollen, dann ist das ein bisschen ähnlich, aber hier läuft es so, wir haben also eine Art Schweißdraht und an dem Punkt, wo ich das Material hinbringen will, wird das durch einen Lichtbogen oder durch einen Elektronenstrahl aufgeschmolzen, das Metall. Und dann fange ich bei nichts an und mache, als wie wenn ich mit dem Schweißapparat eine Form zusammenzimmere, und zwar auch Schicht für Schicht. Ich fange mal unten an, die unterste Schicht, die schmelze ich da hin, dann fahre ich den Tisch ein Stückchen runter, schmelze die nächste Schicht drauf und so weiter. Und so kann ich einfach auch Metalle 3D drucken. Eine dritte Technik, die auch in einer Luftumgebung funktioniert, heißt Material Jetting. Da nimmt man einen Strahl von dem Material, der hart wird. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich Wachs 3D drucken will. Dann nehme ich eine Düse, wo geschmolzenes Wachs raussprüht. Das sprühe ich genau dahin, wo ich es haben will. Und durch Abkühlen wird das Wachs hart. Und so kann ich auch Schicht für Schicht das Wachs drucken. Das sind so die drei Verfahren, die eigentlich in Luft drucken. Jetzt gibt es aber auch Verfahren, die in Feststoffen drucken. Ich nehme nur mal ein Beispiel, zum Beispiel das Powder Bed Fusion. Da können Sie sich das vorstellen, Sie haben wieder Ihre Tischplatte, auf der wollen Sie etwas drucken. Da verteilen Sie eine ganz dünne Schicht Pulver, zum Beispiel ein Metallpulver auf der Tischplatte. Und von oben kommt dann ein Laser und brutzelt die einzelnen Metallteile zusammen. Die kleben dann zusammen. Dann nehmen Sie eine Rakel, schieben eine neue Schicht von dem Pulver darüber. Der Laser kommt wieder von oben und brutzelt die nächste Pulverschicht zusammen. Und wenn Sie so Schicht für Schicht, wie beim Backen des Mehl, Schicht für Schicht nach oben immer wieder drüber verteilen und drucken, dann entsteht in einem Pulverbett das fertige Teil. Zum Schluss nehmen Sie das fertige Teil aus dem Pulver raus, schütteln das überflüssige Pulver ab und haben Ihr dreigedrucktes Teil.
Das klingt natürlich sehr, 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 sehr verlockend. Klingt aber auch so, als wäre da immer sehr viel Energie nötig, wenn Sie von Lasern reden und vom Einsatz. Aber das haben Sie schon gesagt, dass die Einzelproduktion nicht unbedingt wirtschaftlich ist im Vergleich zur Massenproduktion von vielen Teilen.
Also da bin ich komme von der Wirtschaftsfakultät, wirtschaftlich ist nicht nur kostengünstig. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich brauche das Teil jetzt und ich kriege es nirgend anders hin, dann ist auch der hundertfache Preis wirtschaftlich, weil es lohnen würde.
Oder wenn eine ganze Maschine nicht weitergeht, weil es an einem Teilchen mangelt, das Flugzeug kann nicht wegfliegen, weil ein kleines Teil fehlt. Dann.
Genau, darum ist auch gerade 3D-Druck gerade in der Luftfahrt sehr, sehr weit verbreitet. Also da werden viele Ersatzteile 3D gedruckt, weil 3D-Druck auch die Chance hat, Leichtbau zu machen. Schauen Sie mal, wenn Sie klassisch subtraktiv fertigen und Sie nehmen alles weg, was Sie nicht brauchen, dann haben Sie Klötze, die schwer sind. Das sind Ihre Teile. Beim 3D-Druck brauche ich gar keine schweren Klötze, sondern ich kann innen drin, muss ich ja nicht voll das Material eintragen, sondern kann da so eine Bienenwabenstruktur innen machen. Das heißt, ich habe außen eine Hülle, innen drin so eine Bienenwabenstruktur, kriege damit eine ähnliche Festigkeit hin, wie ich sie brauche. Aber das Ding ist viel, viel leichter. Das heißt, das ganze Thema Leichtbau ist etwas, was der 3D-Druck automatisch mitbringt. Und deshalb ist Leichtbau in der Flugindustrie super stark verbreitet. Und genau, wenn ein Flugzeug nicht losfliegen kann, weil ein Teil fehlt, dann ist es oft so, dass man dann aber auch das Teil schon 3D druckt.
Jetzt gibt es doch einen Einsatz, der mich ein bisschen überrascht hat in der Lebensmittelindustrie. Werden da Lebensmittel gedruckt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist eins der spannendsten Themen des 3D-Drucks. Ich glaube, das könnte tatsächlich die Art, wie wir die Welt ernähren, revolutionieren. Stellen Sie sich mal vor, es gibt eine 3D-Drucktechnologie, wo Sie auch mit verschiedenen Materialien drucken können. Zum Beispiel das Wex-Verfahren, nehmen Sie einfach drei Druckköpfe und nehmen drei verschiedene Filamente. Und Sie haben einen Drucker, der Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate drucken kann. Und dann können Sie da noch ein paar Geschmacksstoffe, noch ein paar Farbstoffe und ein paar Vitamine zusetzen. Dann können Sie wie bei Raumschiff Enterprise im Replicator können Sie Lebensmittel drucken. Das passiert im Moment tatsächlich schon zum Beispiel bei Patienten, die passierte Kost essen müssen. Wenn Sie denen immer so einen Klecks passierte Kost drauf machen und nach 5 Tagen haben die gar keine Lust mehr auf Essen, weil das Essen gar keinen Spaß mehr macht. Und da werden zum Beispiel heute schon Erbsen in Erbsenform gedruckt und Steaks, das sieht dann so ungefähr aus wie ein Steak, obwohl das passierte Kost ist, dass zumindest das Auge ein bisschen mit isst. Wenn man da ein bisschen mehr Hirnschmalz reinsteckt, denke ich, wird sehr bald das kommen, dass man auch Texturen drucken kann, die knusprig sind und so weiter. Und dann könnte man Essen aus dem 3D-Druck machen. Das wäre jetzt zu Anfang erstmal irgendwie ein bisschen fancy und wahrscheinlich gibt es irgendwelche Freaks, die sowas mal ausprobieren wollen. Aber das Potenzial dahinter ist, dass wir eine ganz andere Landwirtschaft machen können. Stellen Sie sich vor, wir züchten die Kohlenhydrate in Algentanks, die Proteine in Bakterientanks. Dann könnten wir ganz anders die Lebensmittel herstellen. Und wenn Sie mal gucken, in Ländern wie zum Beispiel Brasilien, wo es das Problem der Zuckerkinder gibt, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, wo Kinder den ganzen Tag nur Zucker gefüttert kriegen, weil die Eltern so arm sind, dass sie gar keine anderen Lebensmittel sich leisten können, dann haben die natürlich hochgradige Mangelerscheinungen. Und für solche Situationen wäre natürlich eine 3D-gedruckte Ersatzernährung vielleicht auch eine ganz gute Verbesserung. Da muss aber noch viel Hirnschmalz eingesteckt werden, aber das Potenzial, das disruptive Potenzial von 3D-Druck ist auch in der Lebensmittelindustrie.
Also sind die 3D-Drucker sozusagen überall um uns herum, nicht nur in dem ganz klassischen, ich habe daheim und mache mal aus Gag irgendwie ein kleines Teil, weil ich das lustig finde.
Ja? Absolut, absolut. Also zum Beispiel, ich weiß, dass Daimler ein eigenes 3D-Druck-Kompetenzzentrum betreibt. Ich weiß, dass das Siemens Mobility auch macht. Also die großen Firmen sind da alle an diesem Thema dran. Mhm. Vielleicht nicht so im Rampenlicht stehend, aber die sind da an dem Thema ganz, ganz stark dran, weil sie einfach das disruptive Potenzial auch erkannt haben.
Gut, dann sind wir jetzt eingestiegen mit dem 3D-Druck, was das ist und wie wichtig der ist. Gleich ganz, ganz spannendes Thema. Jetzt machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung und dann geht es gleich weiter mit Herrn Professor Dr. Oliver Kunze von der HNU. Und da geht es nämlich um das, was Sie an der HNU machen, um die 3D-Druck-Challenge. Dranbleiben, gleich geht es weiter mit dem Herrn Kunze.
Round and round.
Heute beschäftigen wir uns mit dem 3D-Druck. Wir haben den Studiendekan der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften der HNU in Neu und den Herrn Professor Dr. Oliver Kunze zu Gast. Bevor wir noch die 3D-Druck-Challenge angehen, die wir angesprochen haben, haben Sie noch ein wichtiges Thema, was vor allem auch in Richtung Ökologie geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ein ganz wichtiges Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass der 3D-Druck der Türöffner für die Reparatur statt der Wegwerfgesellschaft ist. Wenn Sie sich mal überlegen, wir haben eine unglaubliche Wegwerfgesellschaft. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen alten Staubsauger und der Krümmer, so ein Plastikteil, ist kaputt gegangen. Was machen Sie? Sie schmeißen den ganzen Staubsauger weg und kaufen sich einen neuen. Was für eine Verschwendung. Warum? Weil es auch solche Krümmer von alten Staubsaugern irgendwie nirgends nachgibt. Also können Sie wahrscheinlich gar nicht kaufen. Wenn wir uns darauf einigen als Gesellschaft, dass wir sagen, wir wollen mehr Reparaturgesellschaft sein und wenn wir auch das Thema Lizenzfragen auf politischer Ebene gut gelöst bekommen, dass man aber auch die Erlaubnis hat, solche Sachen nachzudrucken, wenn der Hersteller die Teile nicht selber als Teile anbietet. Also wenn er sie als Ersatzteil anbietet, könnte man sie ja kaufen, aber man sagt, das Ersatzteil gibt es nicht, aber ich könnte es mir selber drucken und man da nicht in die Copyright-Schwierigkeiten kommt, dann wäre der 3D-Druck wirklich ein Türöffner für die Reparaturgesellschaft. Wir könnten also die Lebensdauer von Teilen sehr viel länger machen. Ich sage mal ein Beispiel, ich habe auf meinem Balkon eine schöne Liege stehen, die ist schon 20 Jahre alt und langsam werden die Plastikfüße der Liege porös. Das kratzt jetzt auf dem Balkon rum und ich müsste die ganze Liege, das ist viel Metall, wegschmeißen, weil die Plastikfüße mir wegbröseln. Die könnte ich aber auch einfach schnell mal 3D drucken und dann könnte ich die Liege noch 10 Jahre weiter nutzen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ein anderer Anwendungsfall, wo der 3D-Druck, glaube ich, auch sehr, sehr spannend ist, ist im ganzen Bereich der Medizin, wo man also hochgradig individuelle Sachen für den Patienten drucken kann. Also wenn Sie heute ein Hüftimplantat von der Stange kriegen, nur die Größe auswählen, könnte man in Zukunft das so machen, dass man mit einem MRT oder CT Ihre alte Hüfte sozusagen scannt und die Knochen, die da ersetzt werden müssen, und sie eins zu eins, wie sie entnommen werden, weil sie abgenutzt sind, so nachdrucken kann, wie man sie dann braucht. Es gibt auch schon Anwendungsfälle, wo überlegt wird, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Verbrennungsopfer, das ein Ohr verloren hat. Dann gibt es mittlerweile Möglichkeiten, zum Beispiel Knorpelzellen zu drucken. Ich fantasiere jetzt mal ein bisschen vor mir hin, aber das ist nahe Zukunft. Das heißt, ich scanne das intakte Ohr, spiegel das, drucke dann die entsprechenden Knorpelzellen für das verlorene Ohr, mache da ein Hauttransplantat drüber und kann sozusagen das verlorene Ohr wieder ersetzen. Und ich weiß, dass die Forschung sogar dahin geht, dass man versucht, mit 3D-Druck Organe zu drucken. Also es wird daran gearbeitet, das ist noch ziemlich in der Zukunft, aber Leberzellen zu drucken, Herzzellen zu drucken, das ist ziemlich knifflig noch, aber da wird dran gearbeitet und das ist eine wunderbare Perspektive. Stellen Sie sich mal vor, wir könnten in der Transplantationsmedizin Organe drucken, wie wir sie brauchen.
Also dann sind wir ja endgültig beim Raumschiff Enterprise angekommen. Man kann nicht nur Ersatzteile durch die Gegend beamen, ja, man kann auch seine Lebensmittel direkt herstellen und man kann sogar bei verletzten oder kranken Patienten sagen, ich mache individuell hier für dich irgendwelche Prothesen oder sogar ganze Körperteile. Ja. Das ist natürlich wirklich eine immense Möglichkeit und da hat natürlich der meiste Hörer wahrscheinlich jetzt nicht dran gedacht, wenn es zum Thema 3D-Druck geht.
Absolut. Vielleicht der Brückenschlag, wir hatten ja gesagt, wir wollen ein bisschen über die 3D-Druck-Challenge reden. Mir ist eine Sache in Erinnerung, das hat ein Team, was bei uns einen zweiten Platz gemacht hat, sich überlegt. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Kinder aus Krisengebieten, wo es Landminen gibt. Und die Kinder spielen und oft werden sie da verletzt, verlieren ein Bein. Und das Problem ist, wenn Sie Kinderprothesen denken, die Kleinen wachsen ja. Das heißt, wenn Sie heute eine Prothese anpassen, in einem halben Jahr ist sie schon wieder zu klein. Und da war also eine Gruppe, die hat bei uns eine wunderbare Idee vorgestellt auf der 3D-Druck-Challenge. Die haben sozusagen 3D-gedruckte Füße gemacht, die also abrollen können und den Aufprall dämpfen können. Und wenn das Kind gewachsen ist, dann hat man diese Dinger immer etwas eine Nummer größer gedruckt und kann die über einen Bajonettverschluss an den Prothesenstumpf anschließen, sodass das sozusagen so eine Art mitwachsende Prothese ist, die auch relativ kostengünstig war im Gegensatz zu einer klassischen Fußprothese. Also diese Idee, dass man mit 3D-Druck die Not der Kinder da lindern kann, fand ich einfach großartig.
Was genau ist die 3D-Druck-Challenge der HNU? Haben Sie die erfunden und darf da jeder mitmachen oder ist es nur für Ihre Studenten?
Nein, da darf jeder mitmachen. Also erfunden habe ich so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen die Hebamme der 3D-Druck-Challenge. Und das Thema ist einfach, wer hat eine geile Idee für einen 3D-Druck und wer hat eine Idee, wie man damit entweder Kosten sparen kann oder auch Geld verdienen kann. Das ist so die Grundidee der 3D-Druck-Challenge. Und mitmachen dürfen alle 3D-Begeisterten. Wir haben ein bisschen die Regel ab 18, weil wir da einfach sonst noch das ganze Thema Jugendschutz bei der Veranstaltung hätten, dann könnten wir es nicht als Abendveranstaltung machen und so weiter. Also wir haben einfach gesagt, ab 18 darf jeder mitmachen, der Lust hat, das dürfen Oberschüler sein, das dürfen Berufsschüler sein, das dürfen Studenten sein, das dürfen aber auch ältere Leute sein, die eine geile Idee haben, uns gesagt haben, Mensch, das wäre doch mal eine coole Idee. Also ich erinnere mich noch, eine der ersten Einreichungen, die wir hatten bei der 3D-Druck-Challenge, war eine Dame, die Hobbystrickerin war und also super gerne für die Familie gestrickt hat, ganz wunderbare Muster. Und sie hat mitgekriegt, dass im Bekanntenkreis immer wieder durch Schlaganfälle oder was weiß ich, ähnlich begeisterte, strickbegeisterte Frauen ihr Lieblingshobby nicht mehr machen konnten, weil sie mit einer Hand nur noch agieren konnten. Und die hat eine Einhand-Strickhilfe 3D gedruckt. Sodass man also weiterhin, also nicht nur so Strickliesel, lange Fäden, das ist ja langweilig, sondern wirklich weiterhin tolle Muster, tolle Pullover mit einer Hand stricken konnte. Ist mir noch in Erinnerung, war eine geile Idee.
Das heißt, die Dame kam nur mit der Idee, die hatte gar keinen technischen Background und keine Idee, oder muss man nur die Idee haben oder muss man schon auch so ein bisschen sagen, wie man es machen möchte?
Nee, man muss es sogar vorweisen können. Okay. Also wenn Sie bei der Challenge ins Finale kommen, müssen Sie das Teil, was Sie haben, auf den Tisch legen können, das 3D-gedruckte Teil. Aber die hat die Idee gehabt, hat sich mit irgendjemandem zusammengesetzt, der das für sie gemacht hat. Und dann haben sie ein bisschen getüftelt und dann hatten sie so die 3D-gedruckte Strickhilfe für Einhändige als Beitrag für die 3D-Druck-Challenge. Wir hatten aber auch sehr technische Beiträge schon. Also wir hatten zum Beispiel eine Gruppe der TU München, die einen Reaktor 3D gedruckt hat, in dem man Algen züchten kann. Wir hatten auch eine technische Lösung, wo man 3D-gedruckte Plastikteile mit Metallen beschichten kann. Also sehr technisch getrieben. Wir hatten aber auch vorletztes Jahr eine tolle Idee. Da hat jemand einen ganzen Motorradbeiwagen 3D gedruckt und ist mit dem über hunderte von Kilometern zu uns zur 3D-Druck-Challenge gefahren. Also das Ding ist tatsächlich gefahren. Da waren natürlich Reifen dran montiert, die nicht 3D gedruckt waren, aber das Chassis vom Beiwagen war komplett 3D gedruckt.
Also es gibt keinerlei Vorgaben, aus welcher Ideenwelt das Ganze kommt, aus welchem Bereich. Genau. Muss es in irgendeiner Form wirtschaftlich sein oder sagen Sie auch, wurscht egal, was das kostet, Hauptsache es ist fancy?
Also wir sind ja eine betriebswirtschaftliche Hochschule und es gibt ja einen Grund, warum wir das machen. Und der Grund, warum wir das machen, sind zwei. Erstens, Wir wollen, dass diese wunderbare Technologie bei den Menschen ins Bewusstsein kommt und dass sie damit rumspielen und dass wir den Gründergeist stärken wollen. Also das eine ist Technologiebegeisterung unterstützen und das andere aber auch so ein bisschen das, den Gründergeist unterstützen. Überlegen Sie mal, früher war das sehr schwer, wenn Sie eine Produktidee hatten, dann einen ersten Prototypen zu machen. Das geht mit 3D-Druck einfach extrem schnell. Und darum haben wir eigentlich zwei Aufgabenstellungen. In der ersten Runde geht es um irgendeine 3D-Druck-Produktidee und in der zweiten geht es dann um so eine Art kommerzielle Bewertung von dieser 3D-Druck-Idee. Kann ich damit vielleicht irgendwie in ferner Zukunft mal eine Gründung machen, also eine Firmengründung? Oder kann ich, weil ich in meiner Firma dieses Teil einsetze, da irgendwie die Kosten sparen, weil vielleicht bisher machen wir es ohne 3D-Druck und es ist super teuer und super schwierig. Mit 3D-Druck könnten wir da vielleicht Kosten sparen. Oder vielleicht auch eine Idee, die die Welt ein bisschen besser macht und wo man dann einfach vorrechnen könnte, um wie viel macht die Welt ein bisschen besser. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an diese Fußprothese denke, dass man vielleicht so eine kleine Kostenvergleichsrechnung macht, was kostet das, wenn ich dem Kind im Laufe des Großwerdens 7 verschiedene Prothesen mache, im Gegensatz zu, ich mache einen 3D-gedruckten Fuß, den ich alle halbe Jahr wechseln kann. Und das muss gar nicht auf den letzten Cent genau gerechnet werden, sondern es reicht, wenn man da einfach so eine Plausibilisierung des Potenzials dahinter stellen kann. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, weil wir eine Business School sind und weil wir an der Fakultät für Betriebswirtschaft sind. Also irgendwie so ein bisschen, welchen wirtschaftlichen Nutzen kann ich denn damit erzielen, ist schon dabei. Was aber immer sehr gut kommt, wenn das Ding auch die Welt ein klein bisschen besser macht, das gibt irgendwie bei der Bewertung dann auch nochmal so einen kleinen Schubs, dass man sagt, ah, das ist eine coole Idee.
Und die Experten, die tun dann nicht nur sozusagen die Jury sein, sondern das wird ja auch in Form von dem Pitch, gibt es dann ja auch Unterstützung in der Weiterentwicklung.
Genau. Wir gehen in 3 Runden vor. Die erste Runde ist sozusagen die erste Runde. Da können alle einfach mal ihre Idee einreichen. Das ist ganz einfach. Sie müssen nur ein Poster machen. Wir haben so eine Vorlage für so ein Poster, wo man ein paar Fotos von Dings drauf macht und seine Idee auf einem Poster beschreibt. Das ist die erste Runde. Sie schicken uns ein Poster ein. Das brauchen Sie nicht als Papier einschicken. Da reicht ein entsprechendes PDF. Auf Basis der Poster setzen sich dann bei uns Experten hin und machen eine Vorauswahl. Und die, die dadurch überzeugt haben, durch die Idee, werden dann gebeten, mach doch mal eine kurze kommerzielle Bewertung davon. Zum Beispiel so ein Business Canvas oder eine Kostenvergleichsrechnung oder irgendwas, wo man ein bisschen greifen kann, wie ist das Ding denn kommerziell nutzbar. Und die, die dann durch diese zweite Runde durchgekommen sind, werden ins Finale gebeten. Dafür gibt es vorher, das ist neu dieses Jahr, ein Coaching für die Finalisten. Das heißt, wir zeigen denen, wie macht man einen Pitch, wie bringt man seine Message auf den Punkt. Also Vorbereitung gibt es bei uns gleich mit. Und dann sind es in der Regel so 1-2 Handvoll Finalisten, die vor einer Fachjury aus Firmenvertretern, von hochrangigen Vertretern, von Firmen, die mit 3D-Druck zu tun haben, ihre Idee präsentieren. Und unsere Präsidentin wird auch in der Jury sitzen und unser bayerischer Wissenschaftsminister ist der Schirmherr der 3D-Druck-Challenge. Also das ist eine ganz schöne Geschichte. Und dann können die Teams pitchen. Da ist immer ein bisschen Aufregung dabei, aber keine Sorge. Wir sind hier nicht irgendwie die Höhle der Löwen im Fernsehen oder was, sondern wir machen das ganz, ganz entspannt. Und man hat dann auch die Chance, mit den Experten, also so hochrangige Experten auf einem Haufen zu treffen, ist nicht ganz so einfach, einfach auch seine Idee zu diskutieren im Anschluss bei einem kleinen Gläschen Limo. Und das ist einfach eine tolle Community-Geschichte, wo die Journalisten in der Vergangenheit immer mit einem großen Grinsen rausgegangen sind. Und die 3 Besten, die kriegen dann einen aus Metall gedruckten Löwen als Pokal über.
Gab es jetzt dann, das klingt natürlich sehr gut, und das Bayerische Ministerium ist mit dabei für Wissenschaft und Kunst, gab es dann jetzt schon, das ist ja die 5. bereits, oder die 6. jetzt, cool, im 5. Jahr, gab es dann jetzt schon große Sachen, die davon herausgegangen sind, als fertiges Produkt, meine ich jetzt, die auch vielleicht Marktreife haben und dann so ein bisschen, wie Sie sagen, in Serie oder sich irgendwo etabliert haben?
Also vielleicht Folgendes. Es gibt verschiedene Challenges zu diesem ganzen Thema deutschlandweit. Und wenn es um Richtung Gründung, Marktreife geht, also fertige Idee, dann ist zum Beispiel so eine entsprechende Challenge der Formnext. Formnext ist so die Leadmesse zum ganzen Thema 3D-Druck, da das Richtige. Also wenn Sie sagen, ich habe schon Geld eingeworben und will jetzt morgen gründen und ich habe schon meinen Businessplan und will durchstarten und das kommerzialisieren, da ist es ein Wettbewerb bei der Formnext. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen viel früher einsteigen, auch Schüler oder junge Menschen oder auch ältere Menschen sagen, ich habe da eine coole Idee und ich will ihr einfach mal zeigen und will mal gucken, ob das auf Resonanz stößt. Und in dem Sinne ging es weiter. Und wir hatten ein paar tolle Gewinner. Also zum Beispiel eine Gruppe, die hieß Pelvisio. Die haben ein 3D-gedrucktes Beckenmodell einer Frau gemacht. Das ist ziemlich cool geworden für die Ausbildung von Hebammen und Gynäkologen. Dass die also nicht nur aufgrund von Bildern Sachen lernen können, sondern auch haptisch die Sachen anfassen können und wissen, wie es in 3D rum, wo liegen die Eileiter, wo liegt die Blase. Und die können dann also sozusagen haptisch an diesem 3D-Modell ausgebildet werden. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder eine andere Gruppe, die hat auch einen Preis gewonnen, die haben eine 3D-gedruckte Borkenkäferfalle gemacht, um in borkenkäferbefallenen Wäldern zu zählen, wie viele Borkenkäfer sind da gerade, um da rechtzeitig einschreiten zu können. Sie können das auch nachgucken auf der Seite www.3ddruckchallenge.de. Haben wir so Gewinnervideos der Vorjahre. Und da können Sie sich einfach mal inspirieren lassen und gucken, was es da schon alles gegeben hat.
Ich sehe schon, der Hintergrund ist auf alle Fälle die Welt ein bisschen besser machen, was ja ein sehr schöner Ansatz ist. Genau, jetzt ist die Frage, wann startet das Ganze und wie kann ich mich da bewerben?
Ja, also die startet gerade jetzt. Also wir haben jetzt gerade die Webseite, schalten wir jetzt die Tage frei. Und dann kann man da alle Informationen, was man braucht zum Teilnehmen, runterladen. Und wie gesagt, es braucht eigentlich zu Anfang nur ein Plakat, was man fertig macht mit seiner Idee. Die Plakatvorlage liefern wir. Und im zweiten Teil eine Überlegung, wie kann ich damit Geld verdienen oder Geld einsparen oder die Welt ein bisschen besser machen und damit vielleicht auch volkswirtschaftlich ein bisschen was Positives kommerziell bewirken. Und dann im letzten Schritt ist dann der Pitch vorzubereiten. Mhm. Und dafür gibt es ein Pitch-Coaching, das ist ganz neu, machen wir dieses Jahr zum ersten Mal. Und alle Infos dazu finden Sie auf www.3d-druck-challenge.de. Das ist also unsere Homepage dafür, da werden Sie weitergeleitet auf eine HNU-Seite und da finden Sie alle Informationen dazu.
Sehr schön, klingt doch schon mal hervorragend. Also am Anfang braucht man in Anführungszeichen nur die Idee für das Plakat. Und dann gibt es die Unterstützung der Fachleute, ganz klassisch, wie ich Ideen weiterentwickle. Die 3D-Druck-Challenge der HNU.
Genau, wichtig ist, beim Finale müssen Sie das fertige 3D-gedruckte Produkt auch auf den Tisch legen können. Ja. Also das geht nicht, dass man sagt, ah, ich habe da so eine windige Idee im Kopf und sollte man mal drucken. Nee, das muss schon als Prototyp gedruckt sein. Das muss ja nicht die finale Ausbaustufe sein. Das kann ja erstmal ein Prototyp sein, wo man sagt, da ist noch Room for Improvement, aber es sollte die Idee schon haptisch, also greifbar machen lassen. Ich würde immer begreifen, kommt auch von Anfassen und darum finde ich es auch so cool. Wenn man eine Idee begreifbar macht, das heißt, wenn man sie zum Anfassen dann macht, und das geht mit 3D-Druck wunderbar.
Sehr gut. Also die 3D-Druck-Challenge der HNU startet jetzt. Man kann sich bewerben. Die Homepage werden wir auch nochmal bei uns bei der Sendung, bei uns im Blog auf der Homepage von FreeFM jedem zur Verfügung stellen. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause und dann wird uns der heutige Gast in der Plattform, der Herr Prof. Dr. Oliver Kunze, noch etwas über die HNU erzählen von der Business School. Denn bis jetzt haben wir noch gar nichts über die HNU gesagt, bei der Sie ja tätig sind. Also hier nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung. Und gleich sind wir zurück.
Thank you. our papers, and one of us has to go.
Let's keep it business, let's keep it casual, let's keep it fun.
So, zurück bei der Plattform. Der heutige Gast ist der Herr Professor Dr. Oliver Kunze von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der HNU hier in Neu-Ulm. Es geht um 3D-Druck. Wir haben etwas erfahren über den 3D-Druck, die unfassbaren Potenziale, über die Raumschiff Enterprise haften Anwandlungen des 3D-Drucks, der unser ganzes Leben komplett revolutionieren kann. Das Potenzial ist zumindest da, war mir in diesem Ausmaß noch nicht ganz klar. Und die 3D-Druck-Challenge der HNU startet jetzt. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über die HNU selber reden. Da sind Sie ja angestellt an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Geht es da dann ausschließlich bei Ihnen um 3D-Druck oder machen Sie so auch ganz klassische Logistik-Sachen?
Wir machen sogar ganz klassisch alles, was mit Wirtschaft zu tun hat. Also vielleicht ganz kurz an unserer Fakultät. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften haben wir verschiedene Studiengänge, die was mit Wirtschaft zu tun haben. Also ganz klassisch natürlich Betriebswirtschaft, aber auch Wirtschaftsingenieurwesen. Das machen wir zusammen mit der Technischen Hochschule Ulm. Das ist also ein Kombinationsstudiengang. Da sind die Studenten die Hälfte der Zeit auf der einen Seite der Donau bei uns an der HNU und auf die andere Hälfte der Zeit auf der anderen Seite der Donau bei den Kollegen von der Technischen Hochschule in Ulm. Also klassisch BWL, Wirtschaftsingenieurwesen kann man sich vorstellen. Wir haben jetzt sehr neu am Start, und das wird sehr stark nachgefragt, das Thema Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie ist sozusagen die schöne Seite der Psychologie, wo es also nicht nur um schwere Erkrankungen geht, sondern wo man auch ein bisschen überlegt, hey, wie tickt eigentlich der Mensch? Was bewegt den Menschen? Was will der Mensch? Warum macht der Mensch das, was er macht? Wie ticken Gruppen? Wie ticken große Gruppen, wie ticken Massen, wie ticken Märkte? Und das Thema Wirtschaftspsychologie, wer jetzt eine Ausbildung genossen hat, wird gerne genommen im Bereich Marketing. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie sagen, ich habe hier ein Produkt, wie kriege ich es an Mann oder an die Frau? Dann werden Psychologen da gerne gefragt, wie kriegen wir das noch ein bisschen besser unter am Markt? Oder wie müssen wir es designen, damit es am Markt gut ankommt? Es wird aber auch ganz stark nachgefragt im Bereich Personal. Das heißt, da geht es darum, Personalauswahl zu unterstützen, die Personalabteilung aufzuschlauen mit psychologischen Hintergrundinformationen, gerade im Thema Weiterbildung, Recruitment, Nachwuchsgewinnung, Personalentwicklung. Und das allerneueste Kind, was wir bei uns an der Hochschule jetzt dieses Jahr an den Start bringen, ist ein super spannender Studiengang, der heißt Wirtschaftskriminalistik. Sie haben ja mitbekommen, es gibt in der Wirtschaft auch ein paar böse Buben und denen muss man auf die Schliche kommen. Und um denen auf die Schliche kommen zu können, muss man auch zum Beispiel verstanden, wie funktioniert eigentlich Bilanzfälschung, woran erkennt man das? Also das sind ganz spannende Themen, die wir in dem Thema Wirtschaftskriminalistik unseren Studierenden vermitteln wollen. Und da sind wir ganz stolz darauf.
Dazu kann ich hier mal ganz kurz Werbung machen. Wer sich mehr für die Wirtschaftskriminalistik interessiert, Ihren Kollegen, den Herrn Professor Elmar Steurer, den hatten wir letzte Woche gehabt bei der Sendung Eine Stunde mit. Da hat er eine Stunde lang über dieses neue Thema der Wirtschaftskriminalistik geredet. Also wer sich hier noch vertieft einsteigen möchte, ja, der darf das gerne machen. Nochmal einfach im Podcast die Sendung hören. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, also Sie waren Mitautor bei einem Buch. Da bin ich schon beim Titel so ein bisschen hängen geblieben. 3D-Druck für Führungskräfte. Drucken die sich dann Mitarbeiter oder warum ist es nur für Führungskräfte?
Also meine Wahrnehmung, das ist jetzt ein persönliches Statement. Also erstmal ein Riesendank. Wir haben das Buch ja zu fünft geschrieben. Das war der Professor Schuld von der Universität Augsburg, Informatiker seines Zeichens. Und außerdem noch der Herr Frommer, der Herr Oeckel und die Frau Klinkhofer. Wir haben das also zu fünft gestemmt. Das war also eine Teamleistung und nicht nur meine allein. Warum haben wir das genannt 3D-Druck für Führungskräfte? Also das ist jetzt ein persönliches Statement. Ich glaube, das 3D-Druck hat im Moment kein technisches Problem. Da gibt es sehr viel Forschung, es gibt sehr viel geile Technologie, es gibt wunderbare Hersteller, sondern es ist eher so ein Bewusstseinsthema. Und die Entscheidungsträger, denen geht es oft so, dass sie keine Ahnung davon haben. Also wenn jemand entscheiden soll, ist 3D-Druck für uns eine wichtige Technologie oder nicht, dann kann es sein, dass das sehr honorige, sehr erfahrene Wirtschaftsbosse sind, aber 3D-Druck ist ihnen vielleicht genauso unbekannt wie KI oder Blockchain oder sowas. Und wir haben uns überlegt, das ist wichtig, dass die Lenker der Wirtschaft möglichst einfachen Zugang zu dem Thema 3D-Druck finden und erkennen, A, ganz grob, wie funktioniert das und auf was muss man dabei achten? Und darum haben wir das Buch genannt 3D-Druck für Führungskräfte, damit die Entscheider mit dem Lesen des Buches einfach sich ganz schnell aufschlauen können. Wir haben es auch versucht, möglichst einfach zu halten. Man hätte es vielleicht auch nennen können 3D-Druck für Dummies, aber das wäre dann wieder auch zu blöd gewesen. Wir wollen schon so ein bisschen in das Thema Wirtschaft reinleuchten und sagen, Leute, schaut mal, was da für Potenziale dahinter steht. Ist das nicht was für euren Wirtschaftszweig? Wollt ihr das nicht stärker forcieren? Das ist der Grund, warum wir das genannt haben, 3D-Druck für Führungskräfte.
Also ist es Ihr Auftrag, den 3D-Druck noch mehr in die Gesellschaft und in die Wirtschaft zu bringen, weil Sie meinen, er hat noch nicht den Stellenwert, den er haben sollte?
Ja, wir reden ja in Deutschland immer von wegen Technologieführerschaft und wir wollen die Nummer 1 in der industrialisierten Welt sein, aber ganz ehrlich, ich unterrichte zum Beispiel auch, unterrichtet im Masterstudiengang in der TU München in Singapur und habe festgestellt, die Welt wartet nicht auf uns. An anderen Ecken der Welt, im Fernost, in den USA, passiert so viel, wir müssen uns wirklich anstrengen, dass wir da nicht den Kontakt verlieren. Und als ich in Singapur war, habe ich schon Labore gesehen, wo die Studenten 3D gedruckt haben. Und deshalb habe ich auch dafür gesorgt, dass wir bei uns an der HNU auch ein Labor haben, wo unsere Studenten auch aktiv 3D drucken können. Also wenn unsere Studenten Lust haben, was mit 3D-Druck zu machen, dann haben wir da ein Labor, da stehen verschiedene Technologien. Also wir haben MEX-Drucker, wir haben VPP-Drucker, wir haben einen Powder-Bed-Fusion-Drucker bei uns an der Hochschule. Das heißt, wir können bei uns auch 3D-Druck machen. Das habe ich mir so ein bisschen in Singapur abgeguckt, weil das einfach wichtig ist. Und wir müssen da aus dem Quark kommen. Wir dürfen uns nicht auf irgendwelchen alten Meriten ausruhen, sondern wir müssen schauen, dass wir da das am Herz der Zeit sind und nach vorne denken und nicht nur im dritten, vierten, fünften, sechsten Jahrzehnt Auto bauen.
Jetzt haben Sie ja das Ministerium dieses Mal dabei bei Ihrer 3D-Druck-Challenge. Was wären denn Ihre Worte an die Politiker, dass wir das Ganze ein bisschen, wie Sie sagen, in den Quark kommen?
Meine Worte an die Politiker brauche ich gar nicht richten. Die Politiker machen, was sie machen. Das ist eigentlich die Adressatenquelle, sind die Wirtschaftslenker. Mhm. Also im Bereich Forschung und so weiter sind wir aufgebucht. Natürlich, überall kann man gerne Forschungsmittel, auch für den 3D-Druck, wenn die ausgerufen werden, freuen wir uns alle. Aber das Wichtigste ist, dass die Firmenlenker dieses disruptive Potenzial erkennen und da auch was draus machen. Also ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, eine Firma hier aus der Region, die Firma Peri, hat das Thema 3D-Druck für sich entdeckt. Und dann kann man sich sagen, Moment, was macht denn Peri? Die machen Betonverschalung, was wollen die denn mit 3D-Druck? Aber die haben sich ein Patent für 3D-Druck von Beton gesichert. Das heißt, Peri kann mittlerweile Häuser mit 3D-Druck drucken. Wie geil ist das denn? Also, ist meine Meinung. Und ich sehe mittlerweile viele Firmen, wo da auch sehr, sehr viel passiert. Also zum Beispiel in der Nähe bei Daimler Buses passiert da eine ganze Menge. Und auch bei anderen, auch Logistikfirmen haben das mittlerweile schon auf dem Schirm, dass sie ihren Kunden also auch 3D-Druck-Services mit anbieten. Das finde ich großartig. Aber ich glaube, es gibt noch viel zu viele Wirtschaftszweige und Wirtschaftsbetriebe, wo dieses Thema noch gar nicht angekommen ist. Und darum richte ich mich hier nicht so sehr an die Politik, sondern wenn, dann eher an die Wirtschaftslenker und an die jungen Leute, die neue Technologien mit ihrer Begeisterung in Firmen reintragen. Und dann hoffe ich, dass die alten Senioren, die erfahrenen Wirtschaftslenker auf die jungen Leute hören und gemeinsam sie dann das Thema 3D nach vorne bringen. Das ist so ein bisschen meine Mission. Da habe ich keinen Auftrag dafür, das mache ich einfach, weil ich dafür Begeisterung mitbringe.
Das ist ja natürlich auch der Grund, warum es dann diese 3D-Druck-Challenge eben gibt an der HNU. Das ist der Sinn unserer Sendung heute, 3D-Druck-Challenge bei der HNU, die startet. Man kann jetzt sich bewerben. Sagen Sie nochmal die Internetseite bitte.
Ja, das ist www.3D, also die Zahl 3, dann D, -druck-challenge.de.
Sehr
also
schön.
www.3d-druck-challenge.de und die 3 als Zahl.
Und da können dann alle jungen, aber auch alten Leute mitmachen, die Ideen haben, dass wir hier in der Region den 3D-Druck voranbringen. Und da haben wir mit dem Herrn Oliver Kunze anscheinend einen ganz großen Verfechter, der sich das zur Auftrag gemacht hat, die Welt besser zu machen. Ein absolut unterstützenswertes Ziel. Da machen wir von Radio Free FM natürlich auch sehr gerne mit. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Kunze, dass Sie uns den 3D-Druck nahegebracht haben und Werbung für die 3D-Druck-Challenge gemacht haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studenten oder auch den Jugendlichen und Älteren, die mitmachen bei der 3D-Druck-Challenge, viel Erfolg, dass wir hier in der Region weiter wirtschaftlich boomen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielleicht das Thema Jungsein nochmal beleuchten. Für mich ist jung keine Altersfrage, gerade in diesem Thema, sondern jung heißt, oh, das könnte klappen, lass es uns mal ausprobieren. Erwachsen ist, oh, das könnte klappen, es könnte aber schief gehen, wir müssen hier Risiken und Chancen gegeneinander abwirken und altes, oh je, das wird wahrscheinlich schief gehen, wir lassen es mal lieber. Und alle, die diesen Geist haben, oh, das könnte klappen, lass es uns mal ausprobieren, völlig unabhängig vom Lebensalter, die würde ich jetzt mal als jung bezeichnen und das sind genau die, die wir ansprechen wollen mit unserer Trainings-Challenge. Vielen Dank auch an das Team von Free FM, dass ich hier sein durfte, das hat super viel Spaß gemacht.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.
30 Jahre FreeFM.
30
Jahre.
Sende.
On. Kommt kein Pegel.
Sendelöcher.
Auf einmal kommt jetzt Pegel. Okay. Ja, jetzt kommt Pegel.
30
Jahre Free FM!